Werteimpulse, der Podcast für Potenzialentwicklung von und mit Uli Vogel.
Herzlich willkommen allerseits zu unserer neuesten Episode unseres Podcasts und heute habe ich wieder einen interessanten Gast mitgebracht. Ich freue mich sehr über Nadja Henrich, mit der ich schon so lange zusammenarbeite. Ich grüße dich ganz herzlich, Nadja.
Ja, hallo lieber Uli. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, und ich freue mich schon aufs Gespräch. Wir haben uns ja auch gut vorbereitet und vielleicht gleich an unsere Hörerinnen und Hörer, was erwartet sie, was erwartet dich, was erwartet euch? Ich teile es mal in drei Schritte, wie ich das so gern mache, weil es ja auch drei Wertedimensionen gibt. Erster Schritt, den Menschen kennenlernen und zwar den Menschen Nadja Henrich. Da habe ich einen kleinen Steckbrief, wie immer, aber da gibt es auch natürlich persönliche Erfahrungen, weil wir uns schon lange kennen. Also hier lassen wir uns jetzt mal auf die Einzigartigkeit von der Nadja ein, im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, dein Werdegang. Ich finde das sehr, sehr interessant. Man könnte es überschreiben mit alles ist möglich. Ja, ich habe ja ganz viel mit Leuten zu tun, die ja verschlungene Wege oder interessante Wege haben. Und da werde ich dich ein bisschen nach dem Why natürlich auch fragen. Und dritter Punkt, ja, zum Dranbleiben, die Geheimnisse bei der Beurteilung von Menschen, von Leuten, da bist du ja Spezialist und ich ja auch nicht ganz, wie soll ich sagen, neu drinnen und insofern, glaube ich, können wir da unseren Hörerinnen und Hörern doch vielleicht das ein oder andere bieten. Steigen wir ein, los geht's. Der erste Punkt, den Menschen, die Nadja Henrich kennenlernen, klar, wenn recherchiert wird über dich, dann sieht man, dass du schon sehr lang selbstständig bist, seit 2010, aber eben auch eine überlappende Zeit hast, was interessant ist, als du in HR in der Bank gearbeitet hast, bis du dann ganz da raus bist und eben in der Bank davor, ja, vom Trainee ausgehend über dann Kundenberaterin, Marktbereichsleiterin, Bereichsleiterin, Filial- und Direktbank und sogar in der Geschäftsleitung in der Erweiterten dabei gewesen. Also eine tolle Karriere, aber dann über das HR schließlich in die Selbstständigkeit mit hinein. Und du bist Diplom-Betriebswirtin. Und was macht dich aus hier? Ganz viele Coachings und natürlich auch, hier steht drin, über 1300 durchgeführte Persönlichkeitsprofile und so weiter, jede Menge Dinge. Und da ist das nochmal auf den Punkt gebracht, vielleicht in drei Schritten, was so ja dein Ziel oder deine Ziele sind und der Fokus vielleicht auch. Fehlbesetzungen vermeiden, ganz klar, ja, da spiele ich auch mit in dieser Liga. Dann zweitens Potenziale von Mitarbeitenden freisetzen und dabei eben Fach- und Führungskräfte in ihrer Rolle erfolgreicher agieren lassen. Und eben drittens dann vom Individuum auf die Gruppe, du hast es genannt, wenn aus guten Einzelspielern starke Teams werden sollen. Das ist so ein Kurzabriss, wie ich es jetzt mal inhaltlich formulieren würde. So von der persönlichen Seite, ich glaube, Nadja, das ist irgendwann mal über den Reinhard Lindner, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, kannst du was sagen dazu, hast du von uns erfahren und dann bist du auf uns zugegangen. Wir haben da von Anfang an eigentlich sehr gut uns die Bälle zugespielt und ja, in ganz vielen Gesprächen, aber eben auch du warst auf, ich glaube, fast allen Kongressen, die wir veranstaltet haben und auch du hast in unserer Ausbildung sehr lange eine Afterwork-Lounge auch gemacht. Also bevor ich jetzt zu lang werde, spiele ich dir jetzt gleich den Ball zu, aber da haben wir schon ein ganzes Stück Geschichte und deswegen freue ich mich auch besonders, dass du die Zeit hier investierst, deine wertvolle Zeit, um hier im Podcast mit dabei zu sein. Und jetzt spiele ich dir den Ball ein Stück weit zurück und frag mal, wie kommt man dazu, als Nadja Henrich damals zu sagen, so, ich gehe in die Bank. Das ganze Leben stand dir offen. Hättest du auch was anderes machen können. Also Nadja, erzähl uns was. Lass uns dich kennenlernen.
Ja, lieben Dank, Uli. Ja, wieso Bank? Ehrlich gesagt, ich wollte nicht in die Bank. Es war so gewesen, ich habe während meines BWL-Studiums zwei Praktika gehabt. Die waren in der Bank. Und dann habe ich mir gedacht, danach, jetzt sollte ich doch noch mal was anderes kennenlernen. wollte gerne in die Industrie gehen. Ja, es hat aber letztlich nicht geklappt. Es gab doch sehr, sehr viele Bewerber und ich hatte die Möglichkeit, ich bin über ein Assessment Center in ein für mich wirklich wertvolles Trainee-Programm gekommen. Das war damals bei der Hypo Bank. Und das war wirklich toll. Ich habe ganz viel gelernt. Ich war da letztendlich mit den sozusagen alten oder erfahrenen Hasen in der Manege. Selber hatte ich nicht viel Ahnung von dem Ganzen und habe wirklich sehr, sehr viel kennengelernt. Und das war letztendlich dann der Einstieg in die Bankenwelt. Und klar, dann wurde ich über dieses einjährige Trainee-Programm bestens ausgestattet, mal für ein Jahr und für diese Möglichkeiten. Und so ging dann mein Weg einfach weiter, ne? Dass ich gesagt habe, ich will das, was ich in diesem einen Jahr gelernt habe, dann auch in der Praxis umsetzen und war erst einmal 3 Jahre lang als Kundenberaterin tätig.
Darf ich ganz kurz mal einhaken? Nadja, jetzt muss ich dir
Ja, gerne.
ein Geheimnis verraten. Ein bisschen vor deiner Zeit. Also ich habe ja 86 Abitur gemacht, war dann auch noch bei der Bundeswehr und dann ja, habe ich von vielerlei Seiten auch beraten bekommen, ich soll unbedingt erstmal eine Banklehre machen. Das sei also wahnsinnig wichtig. Und da bin ich auch in ein Assessment-Verfahren gekommen. Und ob du es glaubst oder nicht, es war auch die Hypo Bank. Und
Ah, okay.
ich hab auch ein Angebot bekommen. Und ja, allerdings, also meine Karriere dort verlief ein bisschen kurz. Ich war dann nach 6 Wochen wieder raus. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also mir hat's nicht gefallen. Ich erinnere den Blaupapierkeller noch in den 80er Jahren. Das ist natürlich heute alles digitalisiert. Meine Kolleginnen und Kollegen haben das weitergemacht, aber ich hatte für mich dann festgestellt, nee, das ist es nicht. Und bin dann in eine andere Richtung gegangen. Aber eben du hast gesagt, du hast jede Menge lernen können und bist dann eben ja in die Genossenschaftsbank gegangen. Die sind mir übrigens immer besonders sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Robert S. Hartman ist ja so ein Corporate Organization, also Fan gewesen, was Genossenschaften anbelangt, weil einfach, ja, man, ja, die Leute sind Eigentümer ihres Ladens, um es mal salopp auszudrücken. Und das ist schon anders, hat man auch in den Finanzkrisen gemerkt. Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen so einflechten, wie du das wahrgenommen hast. Ich meine, es wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum du dahin bist und wie dann dein Weg in der Genossenschaftsbank verlief.
Ja, also mein Weg war nicht ganz freiwillig, das sage ich auch an der Stelle. Also nach diesem einen Jahr hatte ich ja ein befristetes Arbeitsverhältnis und alle befristeten Arbeitsverhältnisse wurden damals nicht verlängert aus diesem Trainee-Programm. Einerseits, es war ein bisschen ein Irrsinn, weil zur damaligen Zeit hat man schon das Jahr vorher viele eingestellt. Und dann kam man zu der Erkenntnis, ja, jetzt müssen wir hier einfach einen Cut machen. Und vor dem Betriebsrat war man dann auch letztendlich eine externe Bewerbung. Also so hat dieser Weg dann auch geendet. Und das war aber auch für mich okay gewesen, weil ja letztendlich sich auch eine Tür geöffnet hat, die vor der Haustür war. Ich habe mich vor Ort beworben in der Genossenschaftsbank. Hatte da aber auch schon Kontakte rein. Das hat mir sicherlich noch mal geholfen, weil ich damals schon ein bisschen fremd war. Ich hatte keine Bankausbildung und nur ein BWL-Studium. Also da hat man so ein bisschen drauf geguckt und hat gesagt, wir machen das erstmal nur ein Dreivierteljahr und gucken, ob es sich da bewährt. Ja, und Genossenschaft war für mich natürlich heute auch oder auch damals der bessere Antritt. Zum einen mal dieser Bezug letztendlich zur Region, für die Region was zu tun. Der Mensch stand viel mehr im Fokus. Und ich denke mal, das hat sich auch über all die Jahre durchgezogen.
Also man muss
Also
vielleicht hier
die
noch mal
menschlichere
einhaken.
Seite.
Ja, Nadja, ganz kurz noch mal eingehakt, weil du hast es jetzt sehr schön beschrieben. Da hörte es auf. Das hat man einfach damals so gemacht. Dann öffnete sich zum Glück eine Tür. Also für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer müssen wir eben sagen, das ist also um die 30 Jahre her. Und damals war es absolut unüblich, dass ja man überhaupt in irgendeiner Art und Weise ja im Fokus stand oder berücksichtigt wurde, sondern es war einfach Mangel. Es war der totale Arbeitgebermarkt und man musste froh sein, überhaupt irgendeine Tür zu finden. Das ist heute beim Arbeitnehmermarkt, wo man quasi umworben wird als jemand, der in den Arbeitsmarkt reinkommt oder jung ist und interessiert ist. Das ist ein totaler Paradigmenwechsel. Das ist ja wie schwarz und weiß der Unterschied. Aber ich meine, wir sind diese Generation und wir haben das dann entsprechend auch angegangen. Und jetzt hatte ich dich unterbrochen. Mach doch an der Stelle dann direkt weiter, wie du bei der Genossenschaftsbank dann ja lernen konntest.
Genau, dann habe ich letztendlich so in einer kleinen Gemeinde, das war damals in Schwangau, also direkt von den Königsschlössern, bin ich gestartet und habe mit Kunden angefangen, die in Stuttgart gelebt haben oder wo auch immer, wo gar keine große Kundenbindung da war. Und ja, wichtig war es da wirklich auch im Team groß zu werden mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mir dann schon eine Zeit lang wirklich ganz viel Spaß gemacht, diese Verbindungen zu den Menschen aufzubauen, Vertrauen zu gewinnen. Die Allgäuer brauchen ja auch ein bisschen Zeit, bis sie warm werden mit einem. Ja, das hat aber, wie gesagt, auch im Team sehr, sehr gut geklappt.
Also Richtung Mensch ist es dann sozusagen auch gegangen und jetzt vermischen wir so ein bisschen dich als Mensch und dann eben auch deinen Werdegang, aber das passt ja genau, also von Schritt 1 zu Schritt 2, weil irgendwann bist du ja dann rüber sozusagen und hast dich in der Hauptrolle jetzt festangestellt mit Personal, also mit den Menschen beschäftigt, aber das hatte wahrscheinlich schon, oder sag's mir, den Hintergrund dann damals, dass du dir dachtest, okay, da fange ich irgendwann mal an, vielleicht auch nebenbei was zu tun. Oder was war der Grund? Ich erlebe das ja oft von unseren zertifizierten Partnern, wenn die ihre Geschichte erzählen, dass sie eben irgendwann auf eigenen Beinen stehen wollten, dass es ihnen irgendwann da zu eng in Anführungszeichen wurde. Wie war das bei dir?
Also nach 3 Jahren Kundenberatertätigkeit wollte ich gern mehr machen, habe so ein bisschen mit den Hufen geschart, habe die Möglichkeit bekommen, in eine Führungsrolle zu schlüpfen. Das war auch damals spannend, weil zu Anfang die erste Frau von der Kollegin zur Führungskraft, ne, so wie wir es heute auch kennen. Und dort habe ich dann so meinen Weg auch gemacht. Mir war es letztendlich wichtig, also ich habe das nicht gemacht der Karriere wegen, sondern der Menschen wegen. Die Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und auch für eine menschlichere Arbeitswelt zu sorgen. Also mir war immer der Antritt, mitarbeiterorientiert zu sein, sehr wichtig. Mir wurde das aber auch vorgehalten. Trotz aller guten Ergebnisse und spannend war, einige Jahre später kam einer der Vorstände auf mich zu und hat diese Aussage korrigiert. Also dass ich das doch wirklich sehr toll gemacht habe und diese Nähe zu den Mitarbeitern doch ein großer Vorteil für die Organisation an sich war.
Also besser spät die Wertschätzung als nie. Schön.
Genau. Und dann gab es eine große Transformation in dem Unternehmen, da auch Sanierungsbank, Altlasten aus der Vergangenheit. Und das hat mich bewogen, rauszugehen, weil ich mich dort nicht mehr wiedergefunden habe. Und über eine schon anspruchsvollere Zeit, wo geht mein neuer Weg hin, bin ich dann glücklicherweise, und das war ich im Nachgang sehr, sehr froh, in den HR-Bereich gekommen.
Also ganz klassisch dann, oder? Also im Sinne von, oder war das jetzt dann eher Entwicklung oder auch was hast du genau gemacht?
Also die Schwerpunkte waren Personalauswahl, also Rekrutierung, Auswahl und Personalentwicklung. Und ich hatte in meiner Führungsaufgabe schon auch viele Entwicklungsthemen gehabt. Und das war dann für mich aus der anderen Rolle, aus der Spezialistenrolle. Und ich fand das eine super Fügung im Nachgang. Also am Anfang habe ich es nicht gesehen, aber dann war es eine super Fügung.
Ja, weil es ja oft so ist, und das ist leider in unserer Gesellschaft so irgendwie so eingebrannt, dass eben Führungsposition, um es genau zu sagen, wertvoller ist als inhaltliche Arbeit, als Spezialist. Und dabei fände ich es so schön, wenn die Menschen jede Rolle eigentlich als ein Weiterkommen sehen würden und nicht das Hierarchische immer zu trennen zwischen Spezialistentum oder Expertenkarriere, oder es gibt ja 1000 Namen dafür, aber immer das in Anführungszeichen schlechter oder minderwertiger sehen als eine Führungskarriere. Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft ändern, aber naja, das ist ja schon ein bisschen her und schön, dass du es von Anfang an eigentlich als, dann eine Freiheit empfunden hast, wenn ich so sagen darf, ne?
Genau, und dass ich letztendlich das, mir hat ja Personalmanagement schon im Studium viel Spaß gemacht, endlich das auch lernen durfte und ja, also letztendlich ja von der Basis weg zu lernen.
Ja. Und dann aber muss doch irgendwann mal der Punkt gekommen sein, so, also ich nenne das manchmal den Bacillus der Selbstständigkeit. Mich hatte der ja auch, wann hatte der mich ereilt? Das war ja im Jahr 2008, wenn ich mich zurückerinnere. So, irgendwann mal sagt, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es eine Chance. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Wie war das bei dir?
Also ich wollte unbedingt eine Coaching-Weiterbildung machen, weil ich meinen eigenen Veränderungsprozess sehr anspruchsvoll erlebt habe. Ich wollte gerne Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das war so ausschlaggebend für diese Coaching-Ausbildung, Weiterbildung, die ich dann 2008 gemacht habe.
Und das
Und
war
am
dann auch,
Ende
ja.
von dieser Weiterbildung, in der Zertifizierung, war auch die Frage, was mache ich daraus? Und da war so der erste Gedanke, ich könnte doch vielleicht in Richtung Selbstständigkeit gehen.
Und wie hat sich das dann konfiguriert? Ich glaube, viele eben unserer Hörerinnen und Hörer sind eben auch ja, entweder diesen Weg gegangen oder sie wollen diesen Weg gehen oder finden das spannend. Ich finde den Übergang von einer Angestellten-Tätigkeit hin zu einer Selbstständigkeit, das ist schon massiv. Da ist irgendwie alles nicht mehr so, wie es vorher war. Manche schaffen das in der Überlappung, wie du das gemacht hast. Andere springen ins kalte Wasser. Und ja, da würden mich so ein bisschen die Emotionen, Gefühle und vielleicht auch ersten Schritte interessieren.
Ja, das war natürlich schon toll, so das Überlappen zu machen, parallel. Ich habe letztendlich ja erst angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Das war dann so ein bisschen vielleicht mal mehr Hobby. Also ich habe wirklich auch gebraucht, meinen Weg zu finden. Und habe dann sukzessive letztendlich meine Arbeitszeit reduziert in der Bank. Und es ist aber auch genauso anspruchsvoll, ne? Weil du bist in zwei Welten unterwegs. Und ja, war schon auch ein dickeres Brett, aber dennoch, für mich war es gut. Und ich habe da auch von Anfang an mit ehrlichen Karten gespielt, habe das auch platziert, das gesagt. Und hatte einfach auch einen super Chef, der mir das ermöglicht hat. Und auf der anderen Seite wusste er, dass er sich sehr, sehr gut auf mich verlassen kann. Und habe dann letztendlich auch meine Angestellten-Tätigkeit, wenn ich jetzt so mit dir drüber spreche, auch unternehmerisch gemacht, weil ich letztendlich auch immer erreichbar war und gut gesorgt habe, dass meine Aufgaben bedient werden.
Ja, und ich meine, da geht es darum, es zu organisieren. Und es gibt halt auf der einen Seite dann diese Sicherheit, auf der anderen aber Seite kannst du dann nicht irgendwie drauf pochen und sagen, so, jetzt gehe ich mit der Angestellten-Mentalität dorthin. Ich meine, das war dann wahrscheinlich schon eben ein Glück, so einen Chef zu haben. Ich habe das auch schon oft eben erlebt, dass die Leute sagen, naja, da bin ich auf 20 Stunden, aber so geht das gar nicht und da komme ich gar nicht dazu. Dann mache ich doch lieber mehr Stunden. Weil ich dann nicht so viel umsonst arbeite. Das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich, das Selbstständigenbein, das will ja Muskeln bekommen, das will ja stark werden. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nicht so viele bei uns unter den zertifizierten Anwendern. Ich bin ja so ein bisschen Spezialist für selbstständigen Geschäftsmodelle, weil wir ja hunderte von Leuten haben, die Profiling Values zertifiziert sind und jeder ist irgendwie besonders. Aber es geht eben nicht nur darum, was man kann, sondern wie man es letztlich auch vermarktet. Und da bist du seit vielen Jahren sowohl in Social Media, aber auch was deine Darstellung auf Website, auch in Ton und Bild, in Text. Wir haben neulich auch mal drüber gesprochen, mit wem du da arbeitest, fand ich spannend. Ich glaube, das ist das, was viele Selbstständige oder die es werden wollen, unterschätzen, sich zu positionieren, Marketing für sich zu betreiben, das auch einfach als essentiellen Teil zu sehen und nicht irgendwie als lästiges Beiwerk. Ich glaube, da könntest du ein paar Sätze aus deinem Erfahrungsschatz, deinen Eindrücken geben, die vielleicht vielen unserer Hörenden helfen.
Gerne. Also nochmal, es war wirklich schwierig, erstmal so meinen Platz zu finden. Wo kann ich meine Fähigkeiten stärken, am besten entfalten? Das mit dem Coaching hat Zeit gebraucht. Und Profiling Values war ein ganz wichtiger Helfer bei all dem. Ich habe extra vorhin noch nachgeschaut, lieber Uli. Mhm. Meine Zertifizierungsurkunde stammt vom 12. März 2002. Also wir feiern jetzt dann 12-Jähriges.
2012 meinst du, oder?
Ja, 2012.
Genau, ja. Mhm, verstehe. Mhm.
Und also Profiling Values hat mich schon zum einen mal wirklich zu meinen Kunden gebracht.
Ja.
Weil es so besonders war und damals auch die Schwierigkeit in der Personalauswahl gerade bei meinen Kunden lag.
Mhm.
Und ja, die Helfer, die du jetzt auch angesprochen hast, ich habe dann über die Zeit mir wirklich ein Netzwerk aufgebaut. Das war aber auch so eine Erkenntnis, wirklich an die richtigen Leute hinzukommen, ja. Aus meinem Kundenstamm Empfehlungen bekommen. Und ich denke, da kann ich auch die Hörerinnen und Hörer motivieren, die in einer ähnlichen Situation sind, sich wirklich zu gucken, was kann ich gut?
Mhm.
Die meisten trauen sich da weniger spitz zu werden in der Ausrichtung. Sie ist eher die Sorge da, ich versäume was.
Mhm.
Und dazu kann ich wirklich einladen, was sind meine Themen, die ich wirklich vom Herzen aus gerne mache.
Ja, weil da ist man dann wirklich tief drinnen, ne? Und dann wirst du richtig so, dass du einen Unterschied machen kannst. Was ich vielleicht noch hinzusetzen würde, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, ist, klar, wenn man das Netzwerk aufbaut, so nehme ich das bei vielen wahr, dann ist manchmal so das Netzwerk um des Netzwerkes und Kontakten und so weiter. Aber ich stelle fest, es geht eigentlich immer über den Content. Also du musst einfach Themen bespielen können. Und natürlich musst du, glaube ich, solltest du in wenigen Themen richtig gut sein, wo du sagen kannst, bin ich Experte, ja, bin ich richtig tief drin. Trotzdem sollte man mitreden können bei einer ganzen Reihe von Themen, um sozusagen da immer ajour zu sein, aktuell zu sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel deine Beiträge, die du dann immer machst, seien's Newsletter, seien's irgendwie Themenbeiträge, mal schriftlich, mal Bild, Ton und so, da merkt man eben einfach, du gehst, um die Gedanken deiner Zielgruppe herum und versuchst sie an verschiedenen Stellen abzuholen und dann eben hinzuziehen zu dem, was du richtig, richtig gut kannst. Und das ist vielleicht etwas, was Leute, die selbstständig werden wollen oder die es schon sind, auch mitnehmen sollten, dass man über den Content gut verpackt und durchaus auch selbstbewusst, es ist ja nicht alles, es kochen ja alle mit Wasser, aber man muss sich damit ein bisschen beschäftigen, um dann hinzuziehen zum Fokus, zum Kern der Expertise. Und die ist ja bei dir, würde ich mal sagen, schon, oder das ist das, wenn ich es richtig mitnehme, was du am meisten machst, bei den Stellenbesetzungen, oder lass mal hören.
Also die Hauptthemen sind sicherlich Personalauswahl, aber auch Coaching.
Ja.
Und der Coaching-Bereich hat in den letzten Jahren nochmal stark dazu gewonnen. Und beides finde ich toll. Und bei beiden kommt auch natürlich Profiling Values zur Geltung.
Mhm.
Weil das hilft mir da einfach super gut, die Menschen abzuholen und hier wirklich einen Beitrag zu leisten, einen Wert zu bringen. Ja.
Ja. Das ist, glaube ich, der Schritt jetzt zum dritten Punkt, den ich angekündigt habe. Ja, die Geheimnisse bei der Urteilung von Menschen, von Leuten, wenn es um Stellenbesetzungen geht, ist es ja so, dass anders als in der Entwicklung, bei der Entwicklung sagt man immer, ja, hey, was ist denn da und was können wir denn da alles entwickeln? Und man tendiert dazu, irgendwann zu glauben, dass man alles entwickeln kann. Bei der Auswahl ist es so, hey, wir haben jetzt hier eine Stellenbesetzung, hopp oder top, ja oder nein. Da tendiert man eher dazu, oder muss man auch kritisch auf die Punkte schauen, die vielleicht einen Erfolg verhindern können. Ja, und du hast ja Profiling Values da als ein Tool mit drinnen, auch als einen integralen Ansatz, würde ich mal sagen. Aber dann geht's ja auch darum, mit den Menschen da zu sprechen und herauszufinden, gibt's da ein No-Go? Sind da Punkte, wo ich mich positionieren muss gegenüber dem Kunden, sagen, ich empfehle nicht aus diesen und jenen Gründen? Oder eben, ich empfehle und gebe folgende Zusätze. Man muss ja Stellung beziehen letztendlich. Und was sind denn da? Vielleicht kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern, so ja deine Tipps oder deine Herangehensweisen, um wirklich den Menschen ja in so kurzer Zeit hinter die Stirn, ins Herz hinein und auch in die Hände hineinschauen zu können.
Also ich finde es halt wirklich sehr, sehr wertvoll, hier Profiling Values einzubinden, weil über das Verfahren an sich die Ergebnisse und dann auch dieses Feedbackgespräch, was wirklich auch in einem sehr wertschätzenden Rahmen verläuft, den Mensch kennenzulernen. Mhm. Und die Bewerber, die nehmen das auch wirklich sehr, sehr positiv wahr. Viele sagen mir auch, dass es wirklich eine Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität letztendlich ist. Also ich komme mal zu einem Arbeitgeber hin, der sich wirklich Gedanken macht, ob ich passend bin.
Ja.
Ich denke mal, es zeigt auch so eine verantwortungsvolle Seite.
Sehr gut.
Für oder seitens des Unternehmens, weil beide investieren ja was oder geben was auf, vor allem der Arbeitnehmer.
Ja.
Und die lernen wirklich auch noch mal was für sich. Die bekommen noch mal Impulse auch von meiner Seite. Und natürlich jetzt für den Auftraggeber ganz wichtige Hinweise. Ne? Worauf sollte ich achten? Also was sind so Stärken? Worauf kann ich setzen? Wo sollte ich aber noch mal in dem Interview drauf gucken? Und ganz wichtige Input fürs spätere Onboarding.
Ja, ja. Und ich meine, du bist da lang im Geschäft, ich natürlich auch. Ich bin seit sogar Ende der 90er Jahre. Du hast halt immer so Situationen, die kommen manchmal vor. Ich meine, oftmals ist es so, du kannst empfehlen, weil du kriegst ja jetzt nicht irgendwie die Vorauswahl als Beraterin, sondern kriegst eher die Endauswahl. Und die Unternehmen liegen ja oft schon ganz richtig. Aber dann ist es eben wichtig, ja so maßgeschneidert drauf zu schauen, dass sie A, im restlichen Bewerbungsprozess dann auch wirklich zielgerichtet mit der Person umgehen und dann auch das richtige Onboarding machen. Deswegen ist das auch eben sehr wertvoll, nicht nur für die ersten 100 Tage, sondern wirklich für die Probezeit mindestens, würde ich sagen. Das andere ist aber auch, dass man mal Stellung beziehen muss und sagen, nee, also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Und dann gibt es dann zwei Spielarten. Entweder der Kunde folgt dieser Nicht-Empfehlung und dann weiß man nie ganz genau, ob es was geworden wäre. Oder eben umgekehrt, erfolgt ihr nicht und sagt, nee, den nehmen wir trotzdem. Und ich habe in Erinnerung, dass du da auch mal eine Geschichte, wir nennen ja hier gar keine Namen, natürlich ist klar, auch mal was hattest, was dann gar nicht so einfach für dich war, aber irgendwann hat sich's ja dann doch anders rausgestellt. Wie, magst du das vielleicht mal kurz skizzieren? Das wirst du wahrscheinlich öfter als einmal erlebt haben, was ich hier sage.
Also ja, ich habe das schon öfters erlebt. Und am Anfang war es natürlich für mich schwierig, damit umzugehen. Weil, naja, ich konnte es nicht einordnen. Und wenn die dann also letztendlich angefangen haben, dann ja, war erstmal so eine Phase für mich auf der Irritation. Und ich habe wirklich mehrere Kunden gehabt. Also es waren einige Fälle. Also ich denke mal, sicherlich so um die vielleicht 12 oder 15 Fälle.
Ja, über die Jahre. Ja, ja.
Bewerber angefangen haben und sich im Nachgang erwiesen hat, ja, das passt ja gar nicht zu uns. Und wirklich auch Personen, die sehr professionell in diesem Feld sind, die selbst im Personalmanagement arbeiten. Und dann zu mir gesagt haben, ja, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Und oftmals, ja, das Witzige ist, dass es dann so ein Erlebnis braucht, dass der Kunde nochmal mehr den Wert von Profiling Values und unserer Dienstleistung versteht.
Ja, ja, verstehe, was du meinst. Und ich meine, man muss natürlich auch immer in Demutshaltung da bleiben. Ich habe es ja auch schon gesehen, dass ich jemanden empfohlen habe, der dann doch nicht gepasst hat und man auch was übersehen hat oder es nicht richtig eingeschätzt hat. Wir haben es ja hier nicht mit Maschinen zu tun, sondern mit Menschen. Auf der anderen Seite ist jetzt auch schon öfter der Fall gewesen, dass ich empfohlen habe, die Person dann nicht anwuchs. Habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder mit einem Kunden drüber gesprochen, weil die Kultur des Unternehmens dann letztendlich nicht so weit war, so jemanden dann aufzunehmen und der dann vielleicht auch selbst das Handtuch wirft und sagt, nee, also das mache ich nicht, das ist nicht mein Laden. Und da müssen wir natürlich schon auch aufpassen, dass wir auf der einen Seite, ja, nicht jetzt in eine Rechtfertigung verfallen, aber zumindest eine klare Analyse auf den Tisch legen und eben die Möglichkeiten offenlegen, dass wir aus unserer Perspektive sagen, der wäre jetzt gut fürs Unternehmen, aber es kann eben auch Abstoßungsreaktionen hervorrufen. Und vielleicht, um nochmal so ein bisschen auf die Geheimnisse zu kommen, was ich angekündigt habe, ja, die wir da den Leuten entlocken müssen. Wir haben die begrenzte Zeit. Natürlich könnten wir drei Wochen mit den Leuten zum Arbeiten gehen und Shadowing machen, aber es zahlt uns ja keiner. Aber wir haben eben auch nicht, wir dürfen nicht so lax sein und irgendwie eine Tasse Kaffee beim netten Gespräch miteinander trinken, sondern wir müssen richtig reingehen. Und da hat Profiling Values natürlich schon einen Vorteil, den ich gern immer auch so ausdrücke, warum wir an die Geheimnisse rankommen. Weil durch das Sortieren und Rangreihen, wo man ja keine Augenscheinvalidität hat, also 4x18 Aussagen und Begriffe Rang zu reihen, da weiß man nicht, was da was bewirkt. Und deswegen hat man die paradoxe Situation, dass man sich selbst beschreibt, ohne zu wissen, wie man sich beschreibt. Ja, und das gibt uns dann im Report, in den ganzen Scores, die wir haben, Anknüpfungspunkte und können dann vielleicht viel eher sagen, wir sehen, dass da momentan ganz schön Stress aufgebaut ist. Was ist der Grund und wie gehen Sie mit dieser subjektiven Variable Stress um? Oder Ähnliches. Ne? Und du kennst wahrscheinlich in den Profiling Value Scores auch einige, wo du sagst, ja, das ist für mich so ein typischer. Und wenn der so und so ist, dann kann ich da auch gleich mal reingehen und entlocke da dann vermutlich etwas, was sehr wichtig ist, was ohne das Verfahren und ohne das gute Anknüpfen kaum möglich wäre.
Absolut. Gibt es natürlich einige, erstens, sage ich mal, Erfahrungswerte. Und ich denke mal, es ist halt auch wichtig, so dieses Sensibilisieren, ne, des Auftraggebers, ja. Gucken, ja. Mensch, da schaut nochmal hin, da könnten Risiken liegen und eine Entscheidung bewusster zu treffen.
Ja, ah, das ist jetzt also ganz
gut. Das erlebe ich auch gerade jetzt so vor dem Fachkräftemangel nochmal zu legen. Ja, okay, ich entscheide mich für den Bewerber, weiß aber um die, sage ich mal, Themen, die dahinter liegen.
Und damit eben auch Risiken, ne? Und so wird es also mehr zum Risikomanagement. Ich finde es sehr schön, wie du das gerade gesagt hast, Sensibilisieren des Auftraggebers, aber eben auch Sensibilisieren des Teilnehmenden am Profiling Values Verfahren, nachher auch an deinem Assessment. Und das habe ich ja von dir erfahren, du telefonierst da wirklich jeweils, nimmst auch mündlich Kontakt auf mit den Leuten vorher, bist da, glaube ich, vorbildlich in der Vorabkommunikation. Und das sollte man schon eben immer von Anfang an gut denken, auch bis zum Ende, weil man hier sieht, das war sehr, sehr gut, wie du sagtest, finde ich, der Arbeitnehmer, der gibt sehr, sehr viel auf. Der kommt unter Umständen eben aus einem Arbeitsverhältnis, was lange gut war, jetzt vielleicht gerade nicht so gut ist, deswegen Wechselwilligkeit. Und dann kommt er unter Umständen vom Regen in die Traufe. Und ja gut, das Unternehmen, das trennt sich dann wieder. In aller Regel, klar, hast du auch viel Schaden. Das ist keine Frage. Aber das ist kein menschliches Aufgeben im Sinne von, ne, da kann ja ein Karriereknick drin sein. Klar, ein Unternehmen kann auch Schaden nehmen, aber du weißt ja, das ist ja auch deine Philosophie, dass der Mensch stets wichtiger ist als die oder wertvoller als die Sache, die wiederum wertvoller ist als die Regel. Also da finde ich, sensibilisierst du sehr gut und denkst von Anfang bis Ende, auch wenn es Aufwand bedeutet.
Ja, und ich finde auch wichtig, als von der Haltung als Berater, wir sind ja der verlängerte Arm letztendlich des Auftraggebers, der Organisation.
Ja.
Und dort so mit dieser Haltung aufzutreten, wie kann ich das Ganze gut gestalten, dass die Bewerber sich wohlfühlen,
ja.
Und letztendlich da auch am Ende von dem Prozess, jedenfalls so was ich auch steuern kann, mit einem guten Gefühl rauszugehen.
Ja. Ich bezeichne das gerne eben als Win-Win-Win-Situation tatsächlich, weil wir haben natürlich einen Win für den potenziellen Arbeitgeber, weil der weiß dann eine ganze Menge, was hinter den Kulissen bei der Person los ist. Wir helfen ihm dabei, das auch rauszuarbeiten. Das zweite Win ist eben für den Teilnehmenden. Und das ist auch so essentiell, wie du dann sagst, eben das steigert die Arbeitgeberattraktivität. Ich sage oft, das ist das Zünglein an der Waage, für welches Angebot sich ein Kandidat, eine Kandidatin entscheidet. Also unabhängig davon, wie es ausgeht, wird auch in den Teilnehmenden investiert. Und das finde ich einen sehr, sehr hohen Wert. Und das dritte ist dann, das sind dann wir, Nadja und ich, wir können Nutzen stiften in dieser Konstellation, dem Kandidaten, der Kandidatin ein paar Kerzen aufsetzen, um es mal so zu sagen, ein paar Lichter aufstecken, aber eben auch dem Arbeitgeber helfen. Und natürlich machen wir es ja auch nicht nur für Gottes Lohn, sondern wir werden dafür auch bezahlt. Also ich glaube, das wird häufig noch unterschätzt, wie diese Dreieckskonstellation oder wie wichtig die ist und auch wie wertvoll. Und um das dir auch ein Kompliment zu machen, da bist du so ein Stern, da bist du so ein Star, da kennst du dich richtig aus und machst es richtig gut, wie ich finde.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und es ist auch so, dass sich dann zum Beispiel die Bewerber oft bei mir bedanken und toll, dass ich das machen durfte. Und dann sage ich immer, das ist schön, wenn sie es so sehen, aber bedanken sie sich vor allem bei der Organisation, ne? Beim Arbeitgeber.
Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, Nadja, oder? Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Das Gespräch ist hin und her gegangen, die Bälle sind hin und her geworfen worden. Mir hat es echt große Freude gemacht und jetzt wünsche ich uns, dass wir noch ganz lange eben weiter sehr gut zusammenarbeiten, aber auch dir ganz viel Erfolg und auch ganz viel Befriedigung in dem, was du beruflich tust. Vielen, vielen Dank, Nadja, dass du bei uns warst.
Ich sage ganz lieben Dank, Uli.
Also, dann bis bald. Mach's gut. Ciao, Nadja.
Bis bald, lieber Uli.
Tschüss.
Ciao.